Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Hallo?
Ja, so. Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor hier in der Kirche für Siegen. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr mich hört, sogar durch ein Mikrofon. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein sehr brüllender Gottesdienstpredigt gewesen für mich auch und für meine Stimme. Ich möchte starten meine Predigt mit einer Textlesung. Und zwar möchte ich vorlesen die Verse aus Joel 3, 1 bis 5. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden, sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anrufen, wird gerettet werden. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Zusage, danke dir für dein Versprechen. Danke, dass du zu Joel gesprochen hast. Danke, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht. Heiliger Geist, ich lade dich ein, auch dass du uns begegnest heute Morgen, auch durch dein Wort. Dass du uns bereit machst für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir sind in der Predigtserie Ekklesia. Und letzte Woche habe ich schon angefangen mit der Predigtserie und da war quasi die Vorbereitung der Ekklesia. Was ist Ekklesia? Ekklesia ist ein griechisches Wort, was man oft so hört. Vielleicht hast du das vorher noch nie gehört. Vielleicht weißt du auch nicht, was Ekklesia bedeutet. Vielleicht weißt du es aber. Aber es ist so ein Wort auch, was so in Kirche und Gemeinde irgendwie umherschwirrt. Aber wir eigentlich davon ausgenommen wird, dass jeder weiß, was es bedeutet, aber viele Leute es nicht wissen, was es bedeutet. Weil Ekklesia ist im Griechischen, im Neuen Testament, wird überall, wo Ekklesia steht, wird in der deutschen Bibel Gemeinde geschrieben. In der englischen Bibel steht dort Church, also Kirche. Und Ekklesia, das griechische Wort, ist gar kein religiöses Wort, sondern es eigentlich sagt etwas über eine Person, Gruppierung an. Eigentlich bedeutet Ekklesia nur eine Versammlung der Herausgerufenen. Zum Beispiel hat eine Stadt, ein Ort damals immer eine Versammlung gemacht, wenn die zum Beispiel gesagt haben, wenn die über die Anliegen der Stadt geredet haben, dann haben die eine Ekklesia einberufen und dann sind quasi die Leute, die Bürgerrecht hatten in dieser Stadt, also ja, die dort wohnen, die kommen zusammen und besprechen Dinge, die die Stadt oder den Ort betreffen. Deswegen aus Eck heraus und Gläses die Berufung oder die Einladung. Das heißt, die Leute, die Bürgerrecht hatten, werden dort eingeladen und versammelt. Und ich habe letzte Woche angefangen mit der Vorbereitung, wo Jesus zu Petrus sagt, hey Petrus, auf dir, du sollst der Fels sein, auf dem ich meine Ekklesia, meine Gemeinde bauen möchte. Das war die Vorbereitung und dann war Jesus noch lange mit den Jüngern unterwegs, bis er dann gekreuzigt wurde und gestorben ist. Aber das war so die Vorbereitung. Und der Gedanke bei Ekklesia ist, wir haben das Israel, das Volk Israel, Gottes Volk, und das sollte ein Beispielvolk sein. Also die ganze Welt sollte an Israel, wie Israel handelt, wie Israel sich verhält, was für eine Ethik sie haben, wen sie anbeten, sollte das Volk drumherum erkennen, die Welt, wow, das ist ein Volk, wo Gott mit ihnen ist. Also daran soll erkennbar sein, wie Reich Gottes mal aussieht. Ne? Und damals war es in Israel, und genauso sollen wir als Gemeinde, eigentlich Ekklesia, sollen die Herausgerufenen, die Gemeinde, die Kirche, soll ein Beispielvolk sein, an denen die Welt erkennen darf, wie Gemeinde ist, aber auch wie Reich Gottes ist und wie ein Volk, wo mit Gott ist. Ne? Also Gott ist mit seinem Volk. Und das ist auch so spannend bei Gemeinde generell, auch Leib Christi, dass wir gestalten. Ja? Das heißt, du und ich und jeder von uns kann quasi gestalten und macht es abhängig, wie Menschen Gemeinde sehen, aber auch wie Menschen Reich Gottes sehen und auch wie Menschen Gott sehen. Das heißt, du bist ein entscheidender, eine entscheidende Schlüsselperson auch, die gestalten darf und an der Menschen erkennen dürfen, wow, das ist Gemeinde. Und das ist Gott auch, ne? Und das ist, so kann Reich Gottes aussehen auch, ne? Das heißt, jeder von uns ist ein Teil davon, der gestaltet, aber auch genau wir als Kirche wollen diese Predigtserie machen, um zu schauen, hey, sind wir noch auf dem richtigen Weg auch? Sind wir die Ekklesia, die Gemeinde, dieses Beispielvolk, wie das in der Bibel steht, wie Gott sich und Jesus sich das oder Gott sich das irgendwie auch vorgestellt hat? Oder sind wir irgendwie schon komplett abgedriftet? Und ihr werdet merken, ihr habt das vielleicht letzte Woche schon gemerkt, man kann hier ganz viel über Ist- und Soll-Zustand sprechen. Ne? Wir werden eine Predigt auch hören über die Braut Jesu, also wo in der Offenbarung, aber auch später in einem Buch, in Briefen von Paulus, dem Apostel, die Gemeinde, nicht die Ortsgemeinde, sondern die weltweite Gemeinde, der Leib Christi wird es auch genannt. Also die weltweite Gemeinde wird als Braut Christi genannt. Ne? Und das wird eine spannende Predigt. Gut, dass ich die nicht halte, sondern es ist und soll Zustand, wie das zusammenpasst. Aber ihr werdet auch hier jetzt merken, ganz viel mit ist und soll. Ne? Ey, Beispielvolk Gottes sind wir. Beispielvolk Gottes können die Menschen an uns Reich Gottes erkennen. Es ist und soll Zustand auch spannend auf jeden Fall. Ne? Und wichtig ist, warum wir das auch diese Predigtserie machen wollen, ist zu erkennen, sind wir noch, dass wir Teil einer weltweiten Bewegung sind und nicht einer lokalen Institution. Deshalb wollen wir uns heute den Startschuss der Kirche, also wo fing dieses ganze Gemeinde-Kirche-Thema an, und den Startschuss wollen wir uns heute anschauen. Und zwar, nachdem Jesus gestorben ist, ja, haben wir in ein paar Wochen Ostern, Jesus wird gekreuzigt, er wird auferstehen oder ist auferstanden. Und dann ist er den Jüngern, also seinen Gefolgsleuten, mit denen er unterwegs war, erschienen und war noch mit diesen Jüngern 40 Tage unterwegs. Ne? Er ist dann noch mit den noch mehreren Leuten erschienen, hat auch weiter den Jüngern dann noch gelehrt, auch, also 40 Tage war er mit ihnen unterwegs und er kündigte dort schon das Kommen des Heiligen Geistes an. Das Kommen des Geist Gottes. Und das war für die Jünger nichts Neues. Die haben sich jetzt nicht gedacht, Herr Geist Gottes, wie, was, funktioniert das? Sondern sie kennen das aus dem Alten Testament. Im Alten Testament lesen wir ganz oft Stellen, wo der Geist Gottes temporär, also für eine gewisse Zeit, auf eine Person kommt, zum Beispiel um ausgerüstet zu werden, um gewisse Tätigkeiten. Also es gibt einen Zimmerer, einen Schreiner, der wurde vom Geist Gottes erfüllt, der dann zum Beispiel die Bundeslade gebaut hat, gerade so Zweite Buch Mose erkennen wir das. Aber auch an anderen Stellen erkennen wir im Alten Testament, wo der Geist Gottes temporär auf eine Person kommt. Und hier sagt Jesus schon, er kündigt schon an, hey, ich werde von euch weggehen, aber es wird, der Geist Gottes wird auf euch runterkommen. Ja, nicht temporär, sondern der Geist Gottes, mein Tröster, ne, haben wir auch gerade eben gesungen, ne, dieser Tröster, der wird auf euch kommen und euch erfüllen. Und er sagt zu den Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, bis der Geist Gottes kommt. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel und dann nach so einem Riesenwunder, ne, also die Jünger haben gesehen, Jesus wird gekreuzigt, er ist auferstanden, ist ihm begegnet. Die haben 3 Jahre lang, sind sie Jesus gefolgt, auch haben Wunder gesehen, Dinge gesehen, die sie überrascht haben. Und dann auf einmal, zack, ist die Person, mit die ihr komplettes Leben verändert hat, einfach weg. Das heißt, auch für die Jünger, für die war das erstmal ein großer Schock auch, und dann haben sie sich getroffen, haben sich jeden Tag in einem Raum getroffen in Jerusalem und haben gebetet. 10 Tage lang. Das heißt, nach einer Zeit von Wunder, von Dingen, die großartig sind, kommt eine Zeit des Warten, des Nichtstun. Nur in Jerusalem sein, in der Stadt, in diesem Ort, jeden Tag zusammenkommen und zu beten. Und dann nach 10 Tagen kommt ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Ja, und da schauen wir uns jetzt mal an, was das für ein außergewöhnliches Ereignis ist, was der Startschuss der Kirche ist, der Startschuss der Gemeinde. Ich lese vorab Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache sprechen. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Also etwas, ein außergewöhnliches, also für uns auch jetzt Christen 2000 Jahre danach, ein außergewöhnliches Ereignis. Flammenzungen, Sprachen in Reden, das heißt, Reden in Sprachen. Also sie haben quasi eine Sprache gesprochen, die sie vorher nicht kannten. Sie haben, die Fremden haben ihre Muttersprache gehört. Also, und ich frage mich auch, wie das dann aussah. Die waren ja erst im Raum und dann kamen Leute dazu. Wie viele Leute waren das? Aber es war auf jeden Fall was los. Und dann spannend zu lesen, was dann weiterkommt. Petrus stellt sich hin und erklärt den Menschen, was dort passiert ist. Also nachdem dieses Ereignis ist, geht Petrus, stellt sich vor die Leute hin und sagt ihnen quasi, hey, das ist gerade sehr außergewöhnlich, das Ereignis. Ich erkläre euch, was hier passiert ist. Und hat ihnen das erklärt. Und wir lesen, dass daraufhin 3000 Menschen sich an diesem Tag dieser Bewegung angeschlossen haben. Der Startschuss der Kirche, der Startschuss der Gemeinde. Und an diesem Tag predigt Petrus. Und 3000 Menschen schlossen sich der Kirche oder der Gemeinde oder dieser Bewegung Gottes an. Das ist mal ein Startschuss. Also, wenn ihr Leute kennt, die in Gemeindegründung sind, dürft ihr nicht mit diesen Versen zu ihnen kommen. Also, es wäre wirklich absolut Wahnsinn, ne? Und auch hier ist so spannend, auch warum das genau an diesem Tag in Jerusalem stattgefunden hat, ist auch kein Zufall, ja, sondern ne, sie haben eine Zeit lang gewartet. Warum genau dieser Tag der Heilige Geist auf die Jünger kam, ist kein Zufall. Denn es war das Pfingstfest, also Pfingstfest gab es damals bei den Juden schon, das wurde nicht durch die Christen erst umbenannt, sondern es war ein Erntedankfest und es erinnerte an die Gabe des Gesetzes am Berg Sinai. Das heißt, vielleicht hast du davon schon mal gehört, 3. Buch Mose sind ganz viele Gesetze, aber es gibt da ein Ereignis, wo Mose auf den Berg Sinai geht und dort die Steintafeln mit dem Gesetz Gottes kommen. Und dann kommt er runter damit und das ist, auch der Startschuss, das ist der Startschuss damals für das Volk Israel, ja, wo Gott einen Bund schließt mit diesem Volk, mit Israel, und er sagt, hey, ihr seid mein Volk, ja, ihr sollt mein Beispielvolk sein. Und das daran wird sich erinnert an diesem Pfingstfest. Also die Gesetze, das Gesetz am Sinai kam, um den Bund zu schließen. Und warum das da passiert ist, sind zwei Aspekte. Einmal möchte Gott damit zeigen, dass die Gemeinde einen globalen Aspekt hat. Es geht außerhalb von Israel. Es war vorher, ne, die Juden sehr Israel-zentriert, selbst bei Festen kamen sie alle nach Jerusalem zurück. Aber Gott möchte dadurch zeigen, dass es diese Bewegung nicht in Israel irgendwie stehen bleibt, sondern dass sie weit darüber hinausgeht. Ne? Also Jesus selber sagt, ihr sollt Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und über der ganzen Welt. In der ganzen Welt sollt ihr meine Zeugen sein. Also es ist eine Bewegung, ein Startschuss, der global ist. Und das bedeutet auch, dass wir präsent in der Kirche sein sollen, die ein globales Bild abgeben sollen. Deswegen noch wichtiger, dass es wirklich eine Bewegung ist, die global über Deutschland, über Siegen, über Jerusalem hinausgeht. Und Petrus zitiert eine Prophezeiung von dem Propheten Joel, also die das nochmal genau zeigt auch. Ne? Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Das ist schon was Außergewöhnliches, dass, wenn das ein Jude gehört hat, über alle Menschen wird der Geist Gottes ausgegossen werden. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren und unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetisch träumen. Also erstmal Söhne und Töchter, also Männlein, Weiblein, Jüngere, Ältere, es gibt keine Trennung mehr. Also es ist über alle Menschen, es gibt keine Stufen oder irgendwas, sogar über die Diener und die Dienerin, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Und das ist für einen Juden erstmal, also für einen Israeliten, was Neues. Also erstmal zu hören, jeder wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, und die Juden hatten geistliche Eliten, ja, also die hatten schon Leute gehabt, ne, also die Schriftgelehrten und Priester, also die da schon irgendwie eine andere Stellung hatten. Und hier wird gesagt, jeder von euch wird erfüllt mit dem Geist Gottes. Es gibt keine Schriftgelehrten mehr, wir sind alle in dieser Hinsicht in der Erfüllung des Geist Gottes gleich. Gleich in der Begabung, was wir können, aber auch gleich in dem Erfüllung des Heiligen Geistes. Und das ist wieder ein Zeichen für eine Bewegung und nicht für eine Institution. Auf alle Menschen kommt dieser Geist Gottes. Es soll kein Guru geben, kein Übergeistlicher, sondern alle Menschen sind erfüllt mit dem Geist Gottes. Auch ich, also selbst, also das nochmal dieser Unterschied zwischen Institution und Bewegung, ja, sondern wir sind alle gleich in der Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich bin nicht heiliger, ich habe keinen anderen Heiligen Geist, auch die Leitung. Wir haben alle denselben Heiligen Geist, denselben Geist Gottes, mit dem sogar Jesus Christus erfüllt war. Es ist kein B-Ware Holy Spirit, sondern es ist der gleiche Heilige Geist, wie Jesus Christus erfüllt war mit dem Geist Gottes. Und das ist was es eine Bewegung macht und keine Institution, sondern wir alle, die wir hier sitzen, alles das, was ich gerade spreche, könnt ihr genauso erkennen und sehen und lesen. Also es gibt keine Trennung dahin, wie jemand unterwegs ist. Und das macht es zu was Globalen, Weltweiten für jeden. Eine Bewegung, wo wir gemeinsam unterwegs sind und nicht geführt werden von irgendeinem Guru oder Pastor, sondern es ist wirklich eine Geisterfüllung. Jeder von uns die Erfüllung hat des Heiligen Geistes. Der erste Punkt weltweit. Zweiter Punkt, ihr merkt schon, ich rede sehr schnell. Ich versuche deutlich und langsamer zu reden, aber es ist wichtig, also es ist gerade sehr getrieben. Der zweite Punkt ist, der neue Bund wird geschlossen. Vorher hatten wir, das Gesetz kommt auf die Israeliten, wird den Israeliten gebracht als die Bundschließung, wo Gott sagt, ihr sollt mein Volk sein. Und jetzt ist ein Zeitpunkt da, wo die Kirche gegründet wird, die Gemeinde Gottes gegründet wird, die Ekklesia gegründet wird. Und es ist eine Bundschließung durch den Geist. Es ist nicht mehr ein Bund, der geschlossen ist durch das Gesetz, sondern durch den Geist Gottes. Hier in diesem Tag sagt Gott seinem Volk, ihr sollt mein Volk sein. Ihr, die erfüllt werdet von dem Heiligen Geist, sollt mein Beispielvolk sein. An euch sollen die Menschen erkennen, wie gut und wie herrlich und wie gnädig Gott ist. Und deswegen auch dieser Punkt, dieser Tag auch wieder, wo die Juden eigentlich darüber danken und ach, danke für das Gesetz. Und der Heilige Geist kommt auf die Menschen runter und sagt, ich möchte einen neuen Bund schließen. Und das Gesetz, warum die Unterscheidung auch ist, das Gesetz ist erstmal, erfordert Handeln. Wenn ich ein Gesetz habe, dann halte ich mich daran. Und wenn ich einen Geist habe, dann wird durch mich gehandelt. Also das ist die Unterscheidung, ist einmal das Gesetz, ist auch was, wo ich drauf stolz sein kann, wo auch die Pharisäer stolz drauf waren. Schaut mal, wie gut euer Pastor das Gesetz hält. Guck mal, wie ich mich an alles halte. Und das aus meinem Handeln heraus, könnte ich sagen. Durch den Geist geleitet ist es etwas, was durch mich passiert und wo ich auf Gott hinweise. Das heißt, alles Gute, was aus uns rauskommt, verherrlicht Gott und nicht mich. Ich kann nicht sagen, ey, schaut mal, wie gut ich das kann, sondern ich kann nur sagen, schaut mal, was der Heilige Geist, was Gott durch mich tut. Und alles, was ich tue, weist auf Gott hin. Alles, was ich tue, das lesen wir ganz schön in der Apostelgeschichte, immer weiter, auch im nächsten Teil, im nächsten Kapitel, lesen wir, wo Petrus nochmal das Evangelium predigt und er sagt, hey, glaubt nicht, er heilt Menschen und er sagt auch, hey, nicht ich habe das getan, sondern der Heilige Geist hat das durch mich getan. Der Heilige Geist, Gott soll verherrlicht werden durch dem, was ich tue. Und das ist, wo das Gesetz etwas vom Handeln ist und der Geist etwas vom Sein ist. Also erstmal dieses erfüllt Sein von dem Heiligen Geist. Und bei Petrus ist das beste Beispiel hier in der Apostelgeschichte. Vielleicht kennst du Petrus, also aus der Bibel, vielleicht hast du das schon mal gelesen, auch wie er sich in manchen Situationen verhalten hat. Gerade an der Kreuzigung ist es ganz prägnant, wo er Jesus verleugnet. Also wo er gefragt wird, hey, gehörst du nicht auch zu diesem Galiläer, zu diesem Jesus? Und er sagt, nee, ich habe mit dem nichts zu tun. Dreimal verleugnet er sogar Jesus, ja. Der Petrus, der im Garten Gethsemane mit seinem Schwert einem Soldaten das Ohr abgehackt hat. Also der impulsiv handelnde Fischermann, der ein bisschen rauer ist, ein bisschen manchmal auch komisches Zeug sagt und macht, der auch ängstlich ist, der übers Wasser laufen will und irgendwie es dann doch zweifelt. Also der Petrus, lesen wir jetzt, der sich vor die Menschenmenge in Jerusalem stellt und gestochen scharf spricht. Ich möchte euch ermutigen, lest die Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Da gestochen scharf spricht er und provokant. Er stellt sich dorthin und verurteilt die Juden und sagt, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt und getötet. Und da ist diese vom Geist veränderte Person. Und wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, das ist nicht mehr der Petrus, den wir aus den Evangelien kennen. Das ist ein neuer, geisterfüllter Petrus. Ein neuer Leiter dieser Gemeinde, dieser Bewegung. Durch den Heiligen Geist, ja. Also spricht er klar. Und einen Monat vorher, sie ist gestorben und er adressiert klar das Volk, dass sie ihn getötet haben. Und dann ein Vers, Apostelgeschichte 2, 47, das ist so das Ende des zweiten Kapitels. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, also die Gemeinde, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Jetzt können wir uns ja fragen, hey, nach dieser Predigt von Petrus sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Jetzt können wir uns überlegen, hey, wie ist das passiert? Gerrit, geh mal in einen Predigerkurs beim Petrus, lest dir die mal durch und guck mal, was der gesagt hat und mach das mal genauso, dass wir hier auch mal endlich mal Erweckung haben in Siegen, oder? Dass 3000 Leute hier in diesen Raum reinkommen. Ja, und das könnte man darin auch sehen. Und das ist so schön, dass in der Apostelgeschichte immer wieder steht, durch das Wirken des Geist Gottes, ja, Gott rettete, der Herr rettete weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Durch das Wirken des Geist Gottes wurden 3000 Menschen hinzugefügt. Nicht durch die Predigt von Petrus. Was erstmal für mich als Prediger auch sehr entspannt und sehr gut ist. So können wir schauen und können uns gucken in der Bibel. Ne, wir haben auch im Land, in Deutschland, Siegerland hatte eine Erweckung gehabt. Ne, wir lesen Amerika auch ganz oft Szenarien, wo es Erweckung gab. Jetzt können wir uns anschauen, hey, wie hat die Erweckung funktioniert? okay, die haben das und das getan. Also wir träumen da auch davon, dass Erweckung in Siegen passiert, oder? Also schauen wir uns genau an, was die gemacht haben, versuchen das irgendwie nachzumachen. Und dann hoffen wir, dass irgendwie dazwischen auch noch der Heilige Geist wirkt und wir endlich mal auch Erweckung in Siegerland haben. Und wir versuchen mit unserem Verstand zu verstehen, wie funktioniert Gemeinde, wie funktioniert der Heilige Geist, wie funktioniert Gott, und vergessen dabei, wer eigentlich dort handelt auch und wer dort diese Erweckung und Gemeinde und Herzenveränderung bewirkt. Das ist der Geist Gottes. Und das ist auch der Grund, warum, wenn wir das Neue Testament lesen und Jesus heilt, er heilt nie einen Blinden, heilt er nie auf dieselbe Art nochmal. Er hat immer eine andere Art und Weise, wie er einen Blinden heilt, weil er uns Menschen kennt. Weil er ganz genau weiß, wenn ich jetzt immer dasselbe mache, dann kommt nachher irgendein Typ her und sagt, hier, guck mal, Jesus hat das und das gemacht und dann war der geheilt. Dass wir kein Muster daraus erkennen dürfen, so funktioniert der Heilige Geist. Und dann bin es nicht mehr der Heilige Geist, der heilt, sondern kommt her, ihr Blinden, ich heile euch, genau wie Jesus euch geheilt hat. Das gibt genau dieser Aspekt, wo Jesus uns zeigen möchte, hey, nicht ihr heilt, sondern ich, der Heilige Geist, der Vater im Himmel, der heilt. Kein Muster zu erkennen. Und es ist gut und wichtig, uns Gedanken zu machen, hey, wie sind unsere Gottesdienste strukturiert? Ja, auch einen Pastor zu haben irgendwie, ne? Ist schon gut und wichtig, aber Gott baut seine Gemeinde. In Matthäus 16, als er Petrus antwortete, hey, du bist Petrus, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Ich möchte meine Ekklesia bauen. Nicht, hey, hier ist der Bauplan, baut ihr mal die Ekklesia und ich wirke irgendwie noch dazwischen rein, sondern ich baue seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Und das ist erstmal für uns etwas Entlastendes. Sein Geist bewirkt Erweckung. Nur sein Geist kann Herzen verändern, keine Stimmung, keine Argumente, ja. Menschen brauchen eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und der Startschuss der Gemeinde ist nicht eine Strategie, eine Satzung oder ein Gebäude, kein Frömmigkeitsstil, kein krasser Prediger, kein professioneller Lobpreis. Es ist der Geist Gottes. Das ist der Startschuss der Ekklesia. Gott hat den Jüngern nicht gesagt, hey, ihr müsst das und das und das machen und dann stell mir irgendwie mein Reich Gottes vor und so müsst ihr das machen, sondern er schickt seinen Geist. Und das ist so wichtig, eine Kirche, eine Gemeinde ohne den Heiligen Geist wird zur Organisation. Treffen wir uns jeden Sonntag hier und wir organisieren alle Dinge, haben Ablaufpläne für alles, Dienstpläne sogar und dann sind wir auf einmal in einer Institution, Organisation, wir laufen in unserem Running Business. Aber wo hat der Heilige Geist Platz? Und Erweckung ist möglich durch den Geist Gottes. Und nicht Erweckung in der Kirche für Siegen, sondern Erweckung, was unser Gebet und unser Traum ist, eine Erweckung im Siegerland. Und hier auch wieder als Leib Christi zusammenzukommen. Auch nicht dieses kleine Denken von Gemeinde, wir Gemeinde hier an diesem Ort, Dieterwegstraße 15, sondern als Leib Christi. Darauf schauen wir nächste Woche auch nochmal, was bedeutet dieses global Denkende der Leib Christi. Jesus hat nicht an eine Ortsgemeinde gedacht, sondern hat den weltweiten, globalen Leib Christi gedacht. Okay, also Petrus, gestochen scharfe Predigt gehalten, Hammerding. Und wenn du denkst, dass es für dich herausfordernd ist, dich hier in Siegen an den Hauptbahnhof zu stellen, um Evangelium zu predigen. Wenn du glaubst, das ist herausfordernd, und dann glaub mir, das, was Petrus gemacht hat, war crazy herausfordernd. Er hat sich in Jerusalem hingestellt und hat den Leuten gesagt, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Ja, also es stand ganz viel auf dem Spiel. Er predigt, um was ein jeder Prediger sich wünscht, was danach passiert. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und hier das Wort für, was hier gebraucht wird, für Innerste getroffen, finde ich, ist, Luther macht es noch harmloser, finde ich, weil eigentlich was im Griechischen wird es auch als emotional durchbohrt werden. Das finde ich noch besser als innerlich betroffen, auch emotional durchbohrt werden. Oder wie war es noch? als sie es hörten, drang es ihnen durchs Herz. Wann hast du mal was gehört, wo du gemerkt hast, boah, ich bin emotional durchbohrt. Das drang durch mein Herz durch. Finde ich so krass und so schwer und stark irgendwie hier dieses Wort. Sie merkten, diese Botschaft, dieser Jesus hat etwas mit ihnen zu tun. Und das, was Petrus gesagt hat, hat etwas mit ihrem Leben zu tun. Und aus einem gewissen Grund, aufgrund dieses letzten Satzes, den Petrus in seiner Predigt genannt hat. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Puh, absolut aufgeladen. Dieser Satz allein war so provokant in Jerusalem auszusprechen. Ja, er sagt, ganz Israel soll es erkennen, kann man ja noch so lassen, Gott hat Jesus zum Herrn. Und hier muss ich leider nochmal ins Griechische reingehen. Kyrios, also Kyrios ist quasi Herr und Messias, der Christus, also der versprochene König für Gottes Volk. Und er spricht hier zwei Menschengruppen an. Kyrios ist einmal nicht nur Herr, sondern auch, also ist auch der, einfach Herr, das Wort. Also ein Sklave, den sein Herr war, der Kyrios. Der Kaiser auf dem Thron war der Kyrios. In der Septuaginta, in dem griechischen Alten Testament, was 500 Jahre vor Christus übersetzt wurde auf Griechisch, steht Kyrios immer dort, wo der Gottesname genannt wird. Also Jahwe wird überall dort mit Kyrios übersetzt. Das heißt, allein dieses Kyrios-Wort sagt ganz viele Dinge. Sagt dafür, dass dieser Jesus Christus, der über dem Kaiser steht, er ist Herr, nicht der Kaiser ist Herr. Es sagt eigentlich aus, dass Jesus Christus Gott ist, ja, Kyrios und Messias Christus, der versprochene König. Den Jesus, den ihr gekreuzigt und am Schluss nochmal, den ihr gekreuzigt habt. Ihr habt ihn gekreuzigt, diesen Kyrios und diesen Christus. Deswegen Kyrios ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, weil es so ein schwer ist und so allumfassend, was für uns einfach nur Herr ist, ist da noch schwerer irgendwie, weil es was mit dem Gottesnamen, aber auch mit dem König und Kaiser zu tun hat. Und dann fragt das Volk, hey, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, sucht jeden Sonntag einen Gottesdienst auf. Er sagt, hey, nehmt mal an dem Jüngerschaftskurs teil. Oder nein, also ihr habt das jetzt gehört, hier habt ihr mal eine Bibel, lest mal das Johannesevangelium erstmal und danach schau mir. Und dann kannst du einen Taufkurs machen. Petrus antwortet und sagt den Leuten, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist bekommen. In diesem, das ein Satz, was er sagt. Also, so heißt es, aber er sagt es in einem durch. Es ist keine Trennung, ja, sondern er sagt, kehrt um. Der Umkehr ist quasi, ich bin auf dem Weg von einem Weg und merke, hey, stopp, das ist der falsche Weg, auf dem ich gerade unterwegs bin. Das heißt, ich kehre nicht um, sondern ich kehre um und gehe in die andere Richtung, in den Weg, der der richtige Weg ist. Also Umkehr zu erkennen, hey, ich lebe ein Leben ohne Gott. Ich lebe ein Leben, was eine Rebellion ist gegen Gott sogar, sowas bei mir auch zu erkennen. Und dann, mein Leben ist nicht wieder durch den göttlichen Frieden wiederhergestellt. Ich muss umkehren, ich bin auf dem falschen Weg. Ich muss meinen Kurs, den Kurs meines Lebens ändern. Dann taufen lassen. Nicht erst noch einen Kurs machen, Bibel besser kennenlernen, irgendwas. Es ist eine innere Entscheidung, die nach außen getragen wird. Das ist wie, er sagt das in einem Rutsch, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das heißt, an diesem Tag war in Jerusalem, wurden auch 3000 Menschen getauft. Ja, weil er sagt, hey, was ist die Konsequenz davon? Kehrt um und lasst euch taufen. Und das erforderte Mut den Juden damals in Jerusalem, das zu machen. Öffentlich in diesem Fest auf die Seite von Jesus sich zu stellen, als Jude auch, mit seiner Geschichte. 3000 Menschen, was war das für ein Fest in Jerusalem? Also kehrt um, lasst euch taufen auf die Vergebung der Sünden, dass ihr diese Vergebung der Sünden haben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und auch da, Menschen, hey, lass uns da keine Regel draus machen, erst das und dann funktioniert das. Hey, lass uns einfach umkehren, repent, die Sünden bekennen, taufen lassen und sich erfüllen lassen von dem Heiligen Geist. Und damit sie danach Mitglied in der Ortsgemeinde werden. Mitglieder in der göttlichen Familie, nicht in der Ortsgemeinde, natürlich nicht. Ich sehe, ihr seid schon... Also natürlich nicht Mitglied in einer Ortsgemeinde werden, sondern Mitglied in der globalen Leib Christi werden. Mitglied in der Ekklesia, Mitglied in der Familie Gottes werden. Was weg ist von einer Institution, weg ist von einem Verein oder einer Organisation hin zu einer Bewegung, ja, eine globale Bewegung auch. Dem weltweiten Leib Christi. Und das ist der Startschuss der Kirche gewesen. Das ist der Startschuss dieser Bewegung. Und ich finde es so, wenn jemand damals vorausgesagt hätte oder auf Jesus gewettet hätte und gesagt hätte, okay, Jesus sagt, ich möchte meine Gemeinde bauen, weltweit. Und hier stehen wir 2000 Jahre danach und weltweit treffen sich Menschen zu einem Gottesdienst, um Gott anzubeten. Was ist das für eine Kraft auch in dieser Bewegung, wo Matthäus 16 letzte Woche, ich gesagt habe, wo Jesus gesagt hat, hey, selbst der Tod kann es diese Bewegung nicht aufhalten. Es gibt nichts auf dieser Welt, kein Krieg, keine Not, ja, nichts, was diese Bewegung aufhalten kann. Wo selbst Menschen, Gläubige, sich in einem Land, wo sie verfolgt werden durch ihren Glauben, treffen, weil diese Bewegung unaufhaltbar ist. Zu bekennen, dass Jesus der Herr ist und der versprochene König. Durch den Heiligen Geist wird dieser Bund geschlossen. Also nicht etwas tun, um dabei zu sein, sondern es geht um das Sein, was Gott dir zugesprochen hat. Und dem geht eine Botschaft voraus, die mich bewegt und die eine Relevanz für mich hat. Und heute habe ich einen Punkt heute für euch. Und der erste Punkt ist, oder der eine Punkt ist, bete. Nicht lernt auswendig, sondern betet. Betet zu dem Geist Gottes, betet zu dem lebendigen Gott. Betet für die eine Person. Nur der Heilige Geist kann Menschen zu einer Erkenntnis bringen, dass sie ein Leben führen, was auf dem falschen Weg ist, was nicht im Willen Gottes ist. So was in meinem Leben mit 23 Jahren habe ich gemerkt, nicht wegen Argumenten, dass jemand mir das gut erklären konnte, ich hatte keinen Plan, aber einfach eine Begegnung mit dem Heiligen Geist zu haben und zu erkennen, okay, das Leben, Gerrit, was du gerade führst, ist absoluter Mist. Ich möchte euch von einem Freund erzählen, den ich vor ganz, ganz lange schon kenne, mit dem ich in der Grundschule früher war und der mir irgendwann jetzt nochmal geschrieben hat und der Christ ist, also der in eine Gemeinde geht, der an Gott glaubt. Das war eine Person, glaubt mir, kriminell in manchen Szenen drin, wo du niemals, der Person damals gesagt, hey, du wirst eines Tages in eine Gemeinde gehen, niemals. Und jetzt schreibt er mir und sagt, Gerrit, ich habe mich komplett verändert. Und das war kein Argument, was ihn irgendwie überzeugt hat und das, was weiß ich, was für Fragen wir haben, Schöpfung oder was auch immer, sondern es war eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Es war eine Begegnung mit dem Geist Gottes, der dieses Herz verändern kann. Ja, so wichtig wie Apologetik und Verteidigung des Glaubens ist, wir brauchen diese Begegnung mit dem Heiligen Geist. Deswegen bete für diese eine Person, wo du sagst in deinem Umfeld, die braucht diese Begegnung mit diesem Heiligen Geist. Familie, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn vielleicht sogar auch. Wer ist diese eine Person in deinem Leben, die unbedingt diese Begegnung mit diesem Heiligen Geist braucht? Um zu erkennen, hey, das ist nicht gut, wo du gerade unterwegs bist. Das zerstört dich und es holt nicht das hervor, wofür Gott dich gemacht hat auch. Um dafür zu beten, dass sie eine Begegnung haben dürfen mit dem Heiligen Geist. Wer ist diese eine Person in deinem Umfeld? Und der zweite Punkt, der in dem ersten auch drin ist, natürlich auch zu beten, bete für dich. Wir sind in so einem Running Business von Gemeinde drin auch. Vielleicht bist du auch aufgewachsen in Gemeinde. Aber was bedeutet es für dich, emotional durchbohrt zu sein? Hat diese Botschaft eine Relevanz für dich und für dein Leben auch? Musst du vielleicht nochmal umkehren? Musst du vielleicht Dinge bekennen in deinem Leben? Vielleicht eine Taufe auch? Das Innerste, die innere Entscheidung nach außen zu tragen? Bete für dich und für diese Begegnung mit diesem Heiligen Geist. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, Gerrit, du sprichst ja von einem Geist, den habe ich noch nie gehört. und noch nie was davon gemerkt oder irgendwas, noch nie eine Erfahrung damit gehabt, dann bitte ich dich darum, bete darum. Sprich mit diesem Lebendigen, wir singen es, erlebt, es ist ein lebendiger Gott, der nicht tot geblieben ist am Kreuz, der den Tod zerstört hat. Deswegen bete für diese eine Person und bete für dich, für eine Begegnung mit diesem Heiligen Geist. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du es getan hast, auch, dass wir lesen dürfen, dass du deinen Geist auf uns Menschen geschickt hast. Alles, was wir hier tun, himmlischer Vater, alles, was wir als Kirche für Siegen vielleicht auch organisieren und planen und wenn ich Predigt vorbereite und was auch immer, alles wollen wir tun, um dich zu verherrlichen und sind so abhängig von dir als Heiligen Geist auch. Danke, dass du deine Gemeinde baust. Danke, dass du Erweckung schickst, auch nach Siegen auch. Danke, dass wir Zeugnisse hören, wo Menschen auf einmal das Gefühl haben, in eine Gemeinde zu gehen und gar nicht wissen, warum. Danke, dass wir von Träumen hören auch, wo Menschen von dir träumen und eine Begegnung haben dürfen mit dir. Danke, dass wir uns da drinnen wohlfühlen dürfen, dass du deine Gemeinde baust und dass du sie mit uns bauen möchtest. Deswegen wollen wir uns verfügbar machen für dein Reich auch. Hier sitzen wir heute Morgen und wollen uns verfügbar machen für dein Reich, für deinen Heiligen Geist auch. Du siehst diese eine Person, über die wir geredet haben, an die wir vielleicht auch denken, wer das bei jedem Einzelnen ist. Du siehst die Gesichter, du hörst die Namen auch. Und ich bete, dass du diesen Personen heute begegnest. Bis zum Ende dieses Tages, dass du, Geist Gottes, ihm begegnest. Wie das auch aussieht. Und ich bete auch dafür, dass du uns bereit machst, wenn diese Person auf uns zukommt und Fragen hat auch. Wir wollen erwarten und wollen, ja, wirklich erwarten auch, dass du das tust auch und dass du Begegnung schenkst auch. Lass uns immer wieder daran erinnern, dass es eine Bewegung ist, die niemals aufhört, dass du Kyrios bist, dass du der Herr bist über allem, über Regierung, über Tod, über allem bist du der Herr. Und danke, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.